Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute.
Machen Sie jetzt die Entspannung, die Sie brauchen und hören Sie jetzt gleich den Podcast 1A Lage. Warum sind Sie der Fan, Herr Köster?
Ich habe schon einige Folgen gehört und das ist wirklich toll gemacht. Ich wollte noch kurz sagen, nicht in die erste Reihe gehen. Das ist empfiehlt sich heute nicht. 1A Lage ist schon Folge 279. Das machen Hauke Kruse, Projektentwickler aus Hamburg, und Professor Dr. Michael Vogtländer vom IW-Institut in Köln. Es richtet sich an uns. Ich gehe mal davon aus, dass alles hier Profis sind und dass sie keine Immobilienanfänger sind. Und genau für diese Menschen ist der Podcast gemacht. Einzelne Themen werden in der Tiefe behandelt und ich bin sehr gespannt, was heute die beiden Herren hier auf der Bühne machen. Das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise findet das nicht in einem Fußballstadion statt, das ist Premiere.
Ich weiß gar nicht, wo die normalerweise sitzen. Das können Sie uns gleich dann mal erzählen. Manchmal auch im Wohnzimmer oder vielleicht auch im speziellen Podcast-Studio. Werden wir gleich hören. Ich kann sagen, auch als Nicht-Expertin finde ich es wahnsinnig interessant, weil so Nerds über Immobilien zu achten.
Du bist der Nerd.
Darüber reden und dann kriege ich so ein bisschen was mit nebenbei. Und das ist ja immer gut auch fürs Allgemeinwissen. Was macht denn für Sie eine 1A-Lage aus? So heißt ja der Podcast.
Ja gut, es gibt diesen alten Spruch, wer in Immobilien investiert, beachtet Lage, Lage und Lage. Das sind die drei Kriterien. Und die 1A-Lage möchte ich jetzt, das kann man ja aus 1000 verschiedenen Blickwinkeln betrachten, da will ich jetzt gar nicht mich so vertieft reinbewegen. Und es geht in dem Podcast jetzt auch wirklich natürlich nicht nur um die Lage, sondern das ist im übertragenen Sinne zu verstehen, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Sehr gut, vorgestellt haben Sie sich ja schon, deswegen können Herr Köster und ich jetzt sagen, viel Spaß beim Podcast 1A-Lage.
Gut, ich glaube, du bist gefordert. Danke.
Danke.
Ja, danke. Sehr gut. Ja, danke schön. Genau. Wir haben hier noch einen Fächer und eine Schirmmütze. So, moin, wie wir in Hamburg sagen, alle zusammen. Ich filme hier ein bisschen mit. Das ist der Grund, weshalb ich das Handy so albern hochhalte. Ihr sitzt alle im Schatten, wir auch, wunderbar. Das ist allerdings, also wir wurden gerade gefragt, wo ist denn eigentlich unser Podcast-Studio normalerweise? Wir treffen uns meistens tatsächlich online, weil ich komme aus Hamburg und Michael aus Leverkusen. Genau, das IW Köln, wie der Name schon sagt, sitzt in Köln. Insofern treffen wir uns gar nicht so häufig, insofern umso interessanter hier im Stadion und so. Und ich würde sagen, wir haben jetzt gleich so einen kleinen logischen Bruch. Dann fangen wir an mit dem, was ihr denn hinterher auch überall hören könnt, wo Podcasts zu hören sind. Apple, Spotify, YouTube, wir sind überall. Genau. Wenn ihr dann Lust habt zuzuhören, wollen wir anfangen? Fangen wir an. Alles klar. Dann fangen wir jetzt an mit dem klassischen
Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, heute mit einem Special. Und zwar sind wir beim IVD, dem Immobilientag 26 in Erfurt, im Stadion. Wie heißt es noch?
Das Steigerwald-Stadion.
Das Steigerwald, genau. In Erfurt, vierte Liga, Regionalliga Nordost, habe ich vorhin gelernt. Genau. Und hier machen wir jetzt also wieder mal einen Live-Podcast. Schön, dass ihr alle da seid. Eine kleine Laola-Welle könnt ihr für uns machen, oder?
Ah, da geht doch noch mehr.
Genau. Wir hatten eigentlich gesagt, wenn die Laola nicht kommt, dann gehen wir nochmal runter und kommen wieder rauf, aber wir lassen das jetzt einfach mal. Genau. Und heute geht es um das Thema zur Lage der Nation. Es heißt ein bisschen anders, der Titel vom Podcast ist ein bisschen anders und der Einstieg ist auch eigentlich ein bisschen anders, nämlich wir machen nicht nur Populismus und allgemeine Schlagzeilen und unser Thema heute ist 7 Fragen zum Immobilienmarkt 2026, ein Update. Üblicherweise ist das unsere erste Folge im Jahr, dass wir auf das Jahr schauen, wenn alle noch verkatert den Podcast anmachen und sagen, mal gucken, was dieses Jahr eigentlich vorbeikommt. Und das Jahr ist zur Hälfte um, deswegen machen wir ein Update. Und dafür brauchen wir ihn, dafür lieben wir ihn. Und er ist hier zu uns nach Erfurt gekommen, unser Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich. Hallo, Erfurt.
Sehr gut, dann lasst uns mal auf die inhaltlichen Themen kommen. Und zwar Anfang des Jahres gab es die Hoffnung auf ein Konjunkturplus. Wir haben gerade schon geschnackt, irgendwie als wir dachten, dass diese Folge kommt, sah es noch nicht so gut aus, wie es jetzt eigentlich ist. Aber erzähl mal, die Konjunktur 2026 sah zwischendurch ganz düster aus. Hormuz ist uns ein bisschen in die Hütte getropft, aber jetzt?
Naja, es ist schon extrem spannend. Und ich meine, allein zwischen der Zeit, wo ich die Folge ja vorbereitet habe und dem, wo wir jetzt aufnehmen, hat sich einfach schon wieder ein bisschen was getan.
Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir jetzt Anfang des Jahres geschaut haben, da war die Erwartung eigentlich schon, naja, die Konjunktur wird jetzt nicht gerade brummen, aber dass wir zumindest so einen gewissen Plus erreichen. Also 0,8 bis 1% Wachstum war angedacht. Da kam eben der Krieg im Iran und all die Probleme, die wir erleben haben, gerade natürlich das Thema Energiepreise. Und wir vom IW haben dann die Wachstumsprognose eben mal halbiert auf 0,4%. So, und jetzt ist aber die Situation, dass es so aussieht, man weiß es ja noch nicht, ne? Aber es sieht so aus, als könnte es tatsächlich einen Friedensvertrag geben zwischen den USA und dem Iran. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das alles so kommt. Ja, wir wissen, es geht immer hin und her, gerade in der Geopolitik. Aber wir haben mal so vorausgerechnet, naja, wenn das jetzt wirklich kommt und die Energiepreise dann auch wieder runterkommen, dann könnten wir doch bei 0,8% Wirtschaftswachstum landen. Aber wie gesagt, das ist eben sehr volatil. Und es bleiben da ein paar Fragezeichen. Was ich aber an der Stelle einfach wichtig finde, ist, wir diskutieren so in der Öffentlichkeit viel über die deutsche Wirtschaft und die meisten sagen, es geht alles den Bach runter. Ne? Es ist alles ganz schlimm und es ist alles ganz furchtbar. Aber was so ein bisschen verloren geht, ist der Blick darauf, dass ja die Unternehmen durchaus ihre Hausaufgaben auch machen. Also wir schauen immer auf die Politik und sagen, Mensch, die müssen doch mal und da müssen Reformen kommen. Und das ist auch alles wichtig. Aber die Unternehmen haben sich ja seit 2022 eben auch auf die schwierigere Lage eingestellt, höhere Energiepreise etc. Und diese Anpassungen, die tragen so langsam Früchte. Und gerade so, was die Modernität der deutschen Industrie angeht, stehen wir gar nicht so schlecht da. Also zwei Zahlen mal, die über 40% der Unternehmen nutzen KI bereits in der Produktion. Also das heißt, da sind wir durchaus auch weit vorne im internationalen Vergleich. Und wenn es um den Einsatz von Robotern in der Industrie geht, dann sind wir noch deutlich vor China und den USA. Also das heißt, die deutsche Industrie macht ihre Hausaufgaben und wir sehen gerade auch, und das ist eben auch ein Hoffnungsschimmer, dass auch die Auftragslage und die Wachstumsperspektiven gerade auch für die Industrie sich verbessern. Und das ist natürlich insgesamt gut für den Standort Deutschland.
Okay, soweit so global. Wir gucken ja heute so ein bisschen in das Thema Immobilien mal wieder. Und wenn du sagst, Energiepreise kommen runter, dann kommt natürlich, die Energiepreise sind einer der Haupttreiber für die Inflation. Geht die Inflation runter, dann verändern sich hoffentlich auch die Zinsen denn doch wieder. Du sagst immer so mit deinem euphorischen, mittelfristig wird es wahrscheinlich runtergehen. Wir wissen nicht genau wann, das hast du irgendwann mal kassiert. Aber jetzt guckt es doch wieder um die Ecke. Eins unserer Lieblingsthemen hier bei uns in der Einzelanlage, die Zinsen, weil davon ja am Ende über die Faktoren alles abhängt. Also was gibst du der Zinsentwicklung für eine Perspektive?
Also ich betone ja immer, Zinsprognosen sind ähnlich schwer wie Wechselkursprognosen. Ja. Und gerade in diesen Zeiten ist das natürlich echt schwer. Aber tatsächlich kann man ein bisschen optimistisch sein gerade. Ne? Also du hast vollkommen recht. Wir sehen jetzt, die Energiepreise erholen sich ein bisschen. An den Tankstellen wird das jetzt auch schneller ankommen. Das heißt, die Inflationsperspektiven gehen etwas runter. Und das bedeutet eben auch, dass natürlich auch die Zinsen etwas runtergehen können. Wir müssen ja auch immer unterscheiden zwischen den kurz- und langfristigen Zinsen. Also die EZB hat gerade erst ihre Zinsen erhöht. Das spielt vor allen Dingen eine Rolle für die ganz kurzfristigen Zinsen. Aber für den Immobilienkäufer ist ja viel wichtiger, wie entwickeln sich denn die Zinsen mit langen Zinsbindungen, also 10 Jahre, 15 Jahre. Und dafür ist eben die Perspektive auf das, was so in der Welt passiert, auf die Inflation in den nächsten Jahren ganz entscheidend. Und da verbessern sich gerade die Perspektiven deutlich. Wir sehen jetzt schon im aktuellen Rand, die Zinsen sind etwa um 15 bis 20 Basispunkte runtergekommen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist so ein erster Punkt. Und ich meine, viele Käufer so in den letzten 6 Monaten, die sind halt sehr knapp kalkuliert. Da macht eben 20 Basispunkte auch schon mal ein bisschen was aus. Also ich glaube, das gibt gewisse Impulse jetzt. Und wie gesagt, mittelfristig glaube ich immer noch, die Zinsen könnten auch noch ein bisschen deutlicher runterkommen. Aber dazu muss sich eben dieses Inflationsszenario etwas stabilisieren und die Welt noch ein bisschen ruhiger werden.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir doch wieder eine gute Perspektive haben, dann könnte ich ja als Eigentümer von Immobilien auf die Idee kommen, ich behalte sie jetzt doch mal, weil Zinsen runter, gleich Preis hoch. Oder gibt es noch eine neue Idee wie die Straße von Humus und dann verkaufe ich lieber jetzt, weil Preisrutsch. Also was ist deine Tendenz? Eher nach oben, nach unten? Erzähl.
Also ich meine, eines lehrt ja diese 20er Jahre, ne? Es gibt jede Menge Überraschungen. Also deswegen jetzt auf eine Phase zu setzen, wo wir wirklich eine Stabilität haben, ist natürlich mutig. Deswegen, das ist immer so ein bisschen, wenn jetzt nichts weiteres passiert. Ne? Aber was die Immobilienpreise angeht, muss man ja einfach sagen, haben wir eigentlich schon eine sehr gute Entwicklung gehabt. Wir hatten jetzt im ersten Quartal so ein bisschen langsameres Wachstum. Aber wenn wir jetzt so andere Zahlen sehen, auch für April, für Mai, dann sind die Preise ja durchaus weiter gestiegen. Und tatsächlich rechne ich auch damit, dass wir im Laufe des Jahres auch weitere Preissteigerungen sehen werden. Wenn die Zinsen jetzt tatsächlich noch ein bisschen runterkommen, ist das natürlich ein starker Impuls, auch für die Nachfrage. Es gibt einfach viele Menschen, die wollen eigentlich schon kaufen, sowohl bei den Kapitalanlegern als auch bei den Hauskäufern, bei den klassischen Hauskäufern. Aber was vor allen Dingen natürlich wichtig ist, wir sind ja nach wie vor in einer Phase, wo Wohnen knapp ist. Und jedes knappes Gut wird letztlich teurer. Das haben wir eben an den Tankstellen erlebt. Und insofern gehe ich einfach auch davon aus, dass wir weitere Preissteigerungen sehen werden. Also der Pfad ist schon da. Wie stark es dann am Ende ausfällt, könnten so 3-4% Preissteigerung in diesem Jahr durchaus noch sein.
Okay, also du meinst jetzt noch eher festhalten und dann noch mal so richtig einen drauflegen?
Die Frage ist ja immer so nach dem Warten, ne? Die schwingt damit. Ne? Also Warten ist nie gut. Warten bringt meistens nichts. Ich meine, im Moment ist ja eher das Kalkül für die meisten Käufer. Ich meine, hier sind viele Makler, ne? Dann fragen die Leute wahrscheinlich auch, naja, soll ich jetzt noch warten, bis die Zinsen runterkommen? Aber ich würde sagen, naja, es gibt eine Unsicherheit bei den Zinsen. Die Sicherheit bei den Preisen ist größer. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ich warte, verliere ich Geld. Und insofern macht Warten einfach keinen Sinn.
Zinsen ist ja auch tatsächlich gerade in der aktuellen Lage nur eine Betrachtungsperspektive. Wir haben natürlich gerade, was das Thema Neubau angeht, ein Riesenproblem. Wir haben, wer die Folge von heute geguckt hat, haben uns gerade auseinandergesetzt mit der Berliner Politik. Da gibt es ja so witzige Ideen, wie den Tempelhof denn doch zu bebauen und so. Bin sehr gespannt, was sie denn mit den BürgerInnen
machen. Das wollen nur die wenigsten.
Ja, ich glaube, die wenigsten wollen das aber dafür radikal nicht, aber das ist ein anderes Thema. Der entscheidende Punkt ist, es wird viel zu wenig gebaut. So, das heißt, wir haben, wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich an Neubau brauchen, haben wir nicht mal ansatzweise das erreicht, was eigentlich notwendig wäre, nur um den Bestand sozusagen zu verjüngen nach Abgängen. Das heißt, der Bestand wird auch immer älter und das macht natürlich die Immobilienpreise auch stabil. Ne? Wenn ich eine alte Ecke habe, dann ist sie trotzdem was wert, weil ich schiebe sie nicht zusammen. Wann wird das Thema Neubau kommen? Wann ist das soweit, dass wir sagen, ja, jetzt sind die Zinsen so stabil, jetzt kann ich mir auch wieder eine Projektfinanzierung leisten, jetzt kann ich mir auch irgendwie leisten, dass ich meine Zwischenfinanzierung auflege und hinterher habe ich trotzdem noch Preise, zu denen ich dann loswerde, ohne dabei komplett unter Wasser zu sein?
Also das Neubauthema ist deutlich schwieriger. Ne? Das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt ja die Zahlen für 2025 bekommen. Wir haben in Deutschland nur 205.000 Wohnungen gebaut. Und tatsächlich sind wir uns da mit dem IFO-Institut und vielen anderen Instituten einig, das ist noch gar nicht der Tiefpunkt. Ne? Der Tiefpunkt wird in diesem Jahr erreicht bei den Fertigstellungen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich deutlich unter 200.000 liegen. So, und die Zinsen reagieren schnell.
Ja, die Zinsen. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Woher weißt du denn heute schon, dass das der Tiefpunkt wird?
Naja, man kann eben aus den Genehmigungen ja einiges ableiten.
Okay, aber es könnte auch noch weiter runtergehen.
Ja, also es wird...
Das ist der vorläufige Tiefpunkt.
Ja, der vorläufige. Naja, noch schlimmer. Also, wenn wir jetzt noch deutlich, je länger unter 200.000 wären, das wäre natürlich schon dramatisch. Ne? Also wir gehen erstmal davon aus, es gibt so eine gewisse Tendenz ja bei den Baugenehmigungen, dass es nach oben geht. Also die Erwartung ist schon, dass 2026 der Tiefpunkt ist. Die Frage ist aber, wie stark kommen wir raus in Richtung 2027 mit den Baufertigstellungen? Und wir müssen einfach sehen, naja, die Zinsen reagieren schnell auf Veränderungen, der Kapitalmarkt, bauen aber nicht. Ne? Und da kommen jetzt erst die Preissteigerungen in Form von höheren Transportkosten durch die Probleme in der Straße von Hormuz an. Da kommen jetzt erst die höheren Energiekosten quasi an. Also das materialisiert sich alles erstmal jetzt in höheren Baukosten wieder, was natürlich total kontraproduktiv ist fürs Bauen. Also das heißt, wir werden in diesem Jahr nur langsam mit den Baugenehmigungen vorankommen. Und das Schlimme ist ja einfach auch, dass aus der Politik da einfach der Rückenwind total fehlt. Also die Branche wartet ja, die Baubranche wartet ja auf Impulse. Aber das Thema Förderung, Neuorientierung der Förderung, das ist ja etwas, was versprochen war. KfW-Förderung sollte sich verbessern. Das kommt erst nächstes Jahr. Wir warten jetzt seit ewigen Zeiten darauf, was mit dem Gebäudetyp E ist. Ja, auch der soll ja helfen, die Baukosten wirklich zu reduzieren. Da muss man aber auch sagen, das ist etwas, was wirklich nur sehr langsam vorankommt. Und wo wir, ja, es ist auch eigentlich verheerend. Wer jetzt wirklich günstiger bauen will nach diesem Gebäudetyp E, der wartet und wartet. Und warten ist jetzt gerade das, was wir im Bau überhaupt nicht brauchen. Also insofern sehe ich da nicht wirklich ein Rauskommen. Aber das ist natürlich das einen freut, das anderen leid. Ja? Also es ist für all diejenigen, die Wohnungen suchen, verheerend, dass es so lange dauert. Aber für die, die Wohnungen haben, ist es natürlich ein Garant, dass wir eben einen stabilen und renditestarken Immobilienmarkt haben. Also die Wertsteigerungen kommen daher einfach schon, weil wir diese Knappheit haben. Und wenn man das langfristig einfach mal betrachtet, immer wenn wir Knappheit hatten, sind die Wohnungspreise eben auch gestiegen. Und insofern würde ich mir da jetzt einfach auch keine großen Sorgen machen über die Perspektiven für die Anleger. Aber gesellschaftlich natürlich einfach ein Riesenproblem, dass wir überhaupt nicht vorankommen.
Du hast gesagt, die Förderung kommt nicht in Gang, wenn ich da nochmal reingehen darf. Spätestens seit Habecks Heizhammer, so titelte die Bild, wissen wir ja, dass das mit den Förderungen und der Projektfinanzierung beziehungsweise der Rechnung für eine Projektfinanzierung möglicherweise nicht so richtig stabil ist, weil so eine Förderung schneller kassiert ist, als ich sie sozusagen bei der Bank genehmigt kriege, als eins der Quellen für wie auch immer Finanzzuflüsse. Glaubst du wirklich, dass das einen echten Impact hat? Also ich als Immobilienentwickler würde im Moment eher mich nicht so sehr verlassen wollen auf Förderungen, weil so die Rechtsstaatlichkeit und wenn ich heute denke, dass das gilt, heißt es ja schon lange nicht mehr, dass es auch noch morgen gilt und so. Meinst du, dass das echt einen Impact? Gibt es dafür irgendwelche Hinweise?
Also es spielt einfach eine ganz große Rolle tatsächlich und vor allen Dingen für die Anleger. Ne? Also die Gruppe, die jetzt so am meisten mitkauft, sind Anleger und die wollen im Moment zum Beispiel alle QNG-Immobilien. Ne? Also höchste Energieeffizienzklasse plus QNG, also Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen. Ganz einfach deswegen, weil es die Sonderabschreibung nochmal gibt, 4 Jahre 5% und besonders günstige Zinskonditionen. Und insofern treibt das natürlich schon den Markt, aber QNG ist natürlich auch teurer. Ne? Also das geht Hand in Hand.
Aber macht ja nichts, kannst du ja abschreiben.
Ja, ja, du kannst abschreiben, genau. Also Steuern wirken immer noch, ne? Das ist richtig. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage gerade nach diesen Immobilien, weil sie eben steuerlich so vorteilhaft sind, durchaus gestiegen ist. Und insofern macht das natürlich einiges aus. Eieiei.
Da bleibt ihm die Spucke weg.
Ja, das Thema Förderung ist natürlich einfach auch ein schwieriges, ne? Also es ist natürlich auch so, dass das Hand in Hand geht mit Regulierung oftmals, ne? Und wir sind, weil wenn wir beim Neubau sind, wir machen gerade ein Forschungspapier auch, das zeigt zum Beispiel, der Neubau geht auch zurück, weil wir die Mietpreisbremse haben. Eigentlich ist die Mietpreisbremse ja gar nicht angewendet auf Neubau, aber es geht eben schon so, dass man eben auch die Sicherheit haben muss, dass es diese Verlässlichkeit gibt, dass diese Ausnahme ist, und die scheint nicht gegeben zu sein, also gibt es da tatsächlich Rückwirkungen. Und insofern gebe ich dir natürlich recht, der bessere Weg wäre, wir liberalisieren und fördern nicht mehr so viel.
Du Kapitalist. Aber,
ja, aber wir kommen damit
im Moment wieder nicht durch. Geld verdienen. Ja, okay, verstanden. Wir haben heute, wir kommen gleich zur nächsten Frage, nämlich das Thema, wir sind hier heute beim IVD, wir sitzen im Fußballstadion und es geht in der nächsten Frage um Makler und damit um Transaktionen. Und ich schiebe hier mal ganz kurz etwas ein. Für den Fall, dass ihr uns irgendwo hört, dann bitte zückt doch mal euer Handy und lasst uns ein kleines Like da oder kommentiert unseren Podcast, stellt uns eine Frage, ihr findet die E-Mail-Adresse auch unten in den Shownotes. Einschub Ende und kommen wir zum nächsten Thema. Also wie gesagt, wir sind hier live beim IVD, Deutscher Immobilientag, auf der Bühne. Und hier gibt es natürlich eine ganze Menge Makler, für die das Thema Transaktion wichtig ist. Unter anderem reden wir deshalb auch darüber, wann wer irgendwie verkauft und wann das eine gute Idee ist. Wie sieht's aus mit den Transaktionen? Gehen die jetzt eher runter, nach oben? Wie ist so das Marktvolumen? Ich habe den Eindruck, Makler müssen wieder richtig arbeiten dafür, dass sie die Transaktionen auch hinterher ins Ziel bringen. Das war mal in der Niedrigzinsphase anders, aber inzwischen sind nur noch die richtig Guten geblieben. Alle, die da sind natürlich, also die Fleißigen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr immer noch Makler seid. Das zeichnet euch aus. Genau, aber also wie ist der Markt im Moment rund um das Volumen?
Also ich habe dir am Anfang gesagt, es geht ja schon auch aufwärts. Und ich meine, das Neubauthema kommt nicht so richtig voran, aber wir sehen schon ja auch mehr Finanzierung und damit eben auch mehr Transaktionen. Und meine Kollegen aus Kiel, die ja regelmäßig auch Immobilienpreise erheben und mit den Gutachterausschüssen sehr eng zusammenarbeiten, die haben jetzt eine Studie gemacht, die zeigte, eigentlich sind wir von den Transaktionen her wieder auf einem vergleichbaren Niveau wie 2018. Und 2018 war ja nun kein schlechtes Jahr. Das gilt allerdings natürlich nur für die 18 größten Städte, ne? Das muss man eben auch sagen. Und es richtet sich eben primär auf den Bestand. Also die Leute
kaufen. Ja, was sollen sie auch neue Sachen verkaufen? Gibt's ja nicht.
Ja. Ja, ja, gut, klar. Aber das würde natürlich mit einfließen in den Neubau, ne? Der muss ja auch verkauft werden. Aber bei den Transaktionen, also zumindest bei den Bestandstransaktionen, sehen wir schon ein deutliches Plus. Und das ist natürlich eine gute Nachricht auch für die Makler. Es tut sich ein bisschen was. Nichtsdestotrotz ist der Markt natürlich immer noch ein bisschen schwergängiger, ne? Also es ist schon eher ein Käufermarkt, aber es dreht sich so langsam. Wir haben ja hier Daten auch von ImmoScout gesehen, ne? Der Verhandlungsspielraum wird auch ein bisschen kleiner. Also man merkt, es tut sich so langsam was. Und das ist ja auch gut so, dass wir so langsam, allerdings immer noch vom niedrigen Niveau her kommend, nach oben gehen.
Wenn wir über den Markt reden, dann reden wir natürlich auch darüber, wie sehr dieser Markt eigentlich schon Eingriffe hinnehmen muss und wie sehr dieser Markt reguliert wird und immer mehr reguliert wird. Wir haben auch in der Episode von heute wieder drüber gesprochen, was sich Politik noch alles ausdenkt, um den Markt endgültig auszutrocknen beziehungsweise dann endgültig zu deckeln und so weiter. Wir müssen mit neuen Mietpreisregulierungen rechnen, ist angekündigt. Wir haben auch weitere Regulierungen zu erwarten bei dem Thema Indexverträgen. Wissen wir noch mehr oder ist der Rest bis jetzt noch linke Fantasie?
Naja, es gibt ganz viele Fantasien, was kommt.
Ne? Und man weiß nicht genau, wo links ist. Ja. Mit schönen Grüßen an die CDU in Berlin. Ich hoffe, hier ist keiner. Aber, genau, erzähl mal.
Naja, also das Thema Indexmieten, das wird ja kommen. Das heißt, die Neuvertrags-, das gilt gerade auch für den Neubau, ist eine Belastung übrigens auch für den Neubau, weil gerade bei Neubauten machen Indexmieten natürlich Sinn. Und wenn die eben gekappt werden bei 3,5%, beziehungsweise dann nur noch anteilig die Mieterhöhung möglich ist, ist das natürlich ein Risiko, dass man irgendwo mit einpreisen muss. Und wir haben jetzt gesehen, wie schnell die Inflation wieder hochgehen kann. Also das ist natürlich schon ein Problem. Ich sehe auch das Thema möblierte Wohnungen und Regulierung äußerst kritisch. Wir sehen jetzt gerade, dass die Zuwanderung nachlässt, Was schlecht ist für Deutschland, weil wir auf Arbeitskräftezuwanderung in den Städten angewiesen sind. Damit eben Fachkräfte aus dem Ausland kommen können, müssen die aber irgendwo wohnen. Und das Naheliegendste ist dann eben möbliertes Wohnen. Ja? Weil ich erstmal natürlich einen Startpunkt brauche, zumindest für 6 Monate, 12 Monate, manchmal auch 18 Monate. Und wenn dieser Markt jetzt stärker reguliert wird, ist das natürlich nachteilig. Also es ist nicht so, dass das einfach nur ein Umgehungstatbestand ist, dass ich möbliertes Wohnen anbiete, sondern da gibt es einfach einen ökonomischen Grund dahinter, dass eben diese Wohnungen verstärkt auch angeboten werden. So, also das ist etwas, was kommt. Was ich mit großer Sorge beobachte, ist natürlich die Diskussion rund um den Mietendeckel. Die SPD lehnt sich jetzt schon aus dem Fenster und sagt, wir wollen eine Länderöffnungsklausel. Wir erinnern uns, der Berliner Mietendeckel ist eingeführt worden und ist vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden aus formalen Gründen, weil eben Berlin das gar nicht umsetzen durfte. Und wenn man jetzt die rechtlichen Grundlagen dafür schafft durch so eine Länderöffnungsklausel, ist das natürlich schon ein Problem. Also wir wissen, dann kommt natürlich die Diskussion in Berlin wieder in Gang, aber dann wird man auch in Bremen und anderswo darüber diskutieren. Und wir wissen eigentlich auch genau, was dann passiert, nämlich dass das Angebot deutlich rückläufig sein wird im Mietwohnungsmarkt. In Berlin waren das 50% der Mietwohnungen, die weggefallen sind. Und eigentlich alle Investitionen in Sanierung können wir dann auch abschreiben, weil das macht keiner mehr, wenn er die Miete eben reduzieren muss. Also das sind viele Risiken, die es da aus der Mietregulierung gibt. Und es ist tatsächlich eigentlich müsste man einen Cut machen, wie wir es gerade schon gesagt haben. Wir müssten da jetzt wirklich mal auch mehr Freiheiten wieder einführen. Wir müssten ja vor allen Dingen auch, was die Bestandsmietenregulierung angeht, einen anderen Weg gehen. Es ist eine ganz ungesunde Entwicklung, dass wir ein Riesengap haben zwischen der Neuvertragsmiete und der Bestandsmiete, weil das führt einfach dazu, dass keiner mehr umzieht. Ja, also Fehlbelegungsquote natürlich im sozialen Wohnungsbereich, aber wir haben eben auch die Situation, dass die Fluktuation in den Großstädten total niedrig ist. Durchschnittlich bleiben die Mieter über 15 Jahre in ihren Wohnungen und dann werden natürlich auch keine Wohnungen frei. Das heißt, dann kriege ich auch keinen Zugang in den Markt und wir haben natürlich das große Mismatch-Problem, dass eben Leute dann in großen Wohnungen bleiben, obwohl sie die gar nicht brauchen und andere eben händeringend solche Wohnungen bräuchten. Auch das ein Riesenthema, aber ich sehe da jetzt keinen, der da wirklich in der Bundesregierung sagt, jetzt liberalisieren wir doch mal und gehen da vorsichtige Schritte zumindest. Im Gegenteil, es ist immer eher, auch von der CDU dann eher mitunter, der Ruf, ans Mietrecht wollen wir jetzt nicht rangehen. Und das ist schon ein Problem. Also da müsste man wirklich deutlicher agieren.
Ich finde eigentlich die Idee, dass man das Upside killt, also alles das, was Unternehmen Spaß macht, das deckelt man. Und dafür kannst du aber alle Verluste nehmen. Die kannst du dann ein bisschen abschreiben. Und ansonsten, aber es musste doch reichen, oder? Du als groß, also.
Ja, ich höre schon, dass die Rendite-Obergrenze hat bei dir schon verfangen, ne? Also was die Berliner SPD ja vorhat, zu sagen, maximal 4% Rendite. Darüber geht's nicht hinaus. Verluste darfst du aber machen.
Ja, siehst du. Arm, aber sexy, hieß es, glaube ich.
Ja, genau.
Okay, zum Schluss. Das Thema, lohnt es sich eigentlich überhaupt noch ein Haus zu kaufen? Wenn du so ein Makler bist und du versuchst jetzt ein Haus zu verkaufen und du hast echt jemanden gefunden, der kann es auch, trotz aller widrigen Umstände, und der wird nun angeguckt und der Kunde legt das Köpfchen schräg und sagt so, also mal Hand aufs Herz. Du verkaufst mir das jetzt, ich verstehe dein Geschäft, aber ist das für mich noch ein gutes? Was würdest du sagen, ist eine gute Geschichte, warum die Immobilien trotzdem noch Freude machen?
Also es ist natürlich schon so, dass viele Fragen haben, ne? Wie ist das mit dem Wirtschaftsstandort und wie geht das weiter? Und das ist natürlich, ich binde mich ja so stark und so. Und ich sage jetzt eigentlich immer den Investoren, aber das ist eigentlich auch für jeden Privatkäufer anwendbar. Es gibt eigentlich 3 ganz entscheidende Gründe, warum man investieren sollte, gerade in den Ballungszentren. Ne? Also wir reden jetzt von Ballungszentren, wir reden jetzt nicht von den ländlichsten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern oder in Nordhessen oder ähnliches.
Wir diskriminieren hier keine Landstriche, das möchte ich dazu Erfurt gesagt haben. Das ist einfach nur zufällig jetzt hier in den Sinn gekommen, richtig?
Ja, ja.
Ja, nicht, dass wir wieder böse Briefe kriegen. So, ihr seid immer so, nee.
Nein, also es gibt drei ganz wesentliche Gründe. Ne? Das eine ist einfach, wir sehen, dass die Neuvertragsmieten ja einfach in diesen Ballungszentren weiter steigen. Und das eben vor allen Dingen getrieben auch durch die Lohnentwicklung. Ne? Und die Löhne werden weiter steigen, weil wir eben diese Fachkräftemangel haben und die Städte einfach auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und daran partizipiere ich eben auch als Eigenheimbesitzer beziehungsweise als Immobilienbesitzer, weil natürlich die Mieten oder das, was ich mir an Mieten spare, letztlich die Preise treibt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist einfach diese Knappheit, die wir haben im Markt. Und das Besondere bei Wohnimmobilien ist ja einfach auch, wir reden ja im Moment auch ganz viel über KI und die Veränderungen in der Wirtschaft und was das alles auslöst. Aber wenn wir uns mal klar machen, also die Chance, dass wir auch in 20 Jahren gerne noch irgendwie wohnen wollen und nicht irgendwo im Metaverse schlafen, die halte ich doch für ziemlich groß. Also auch das macht ja einfach die Immobilien aus und macht die Immobilien als sehr sicheres Investment. Und das Dritte ist einfach, dass man auch das Thema Inflation einfach in den Blick nehmen muss. Wir haben das jetzt erlebt, wir haben das 2022 erlebt, dass Inflation immer wieder steigt. Wir sehen auch eigentlich weltweit eine steigende Staatsverschuldung. So, und es war immer so historisch, dass Staaten einfach auch ein Interesse daran haben, Schulden wieder loszuwerden durch Inflation. Also ich rede jetzt hier nicht von einer Hyperinflation oder Ähnlichem, aber so ein bisschen mehr Inflation zuzulassen, das könnte schon den Staaten helfen. Und dann ist es natürlich schon eine Überlegung zu sagen, naja, kann ich dann da vielleicht auch von profitieren? Und all diejenigen, die Schulden haben, weil sie eben eine Immobilie gekauft haben, die finanzieren, die würden eben auch von Inflation profitieren. So, und insofern, wenn ich jetzt einfach mal diese 20er Jahre, die so unsicher sind und so voller Überraschung sind, dann ist es natürlich insgesamt auch die Überlegung, ich muss irgendwo diversifizieren. Ich sollte sicherlich in verschiedenen Assets sein, aber Wohnimmobilien machen vor dem Hintergrund der drei genannten Gründe einfach Sinn. Und ich glaube, das kann man auch jedem Kunden erklären, dass das auch zukunftsträchtig ist, auch sich jetzt zu binden mit so einer Immobilie für 10, 15 oder 20 Jahre.
Kauf, mein Junge, kauf.
So würdest du das sagen.
Ja, wenn man sich überlegt, dass irgendwann in den 80ern ja Immobilien noch finanziert wurden, natürlich zu anderen Preisen, aber mit 15-18%, unvorstellbar aus heutiger Sicht. Und wenn ich dann eine Inflationserwartung habe, wie ich sie im Moment habe, durch die Energiepreise, vielleicht ist es ein guter Deal. Vielleicht sollten wir nochmal über das Thema, aber wir hatten gesagt, 7 Fragen, das waren die 7 Fragen. Vielen Dank für euer Interesse. Danke, Michael, für die Einordnung der ganzen Themen. Das Update für 2026 und wie gesagt, im Januar haben wir dann auch den Blick auf das Jahr 2027. Bis dahin werden wir wieder konkreter. Wenn ihr eine Frage habt, die wir jetzt hier nicht ausreichend bearbeitet haben, dann findet ihr in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Schreibt uns bitte gerne zur Not auch meine Handynummer, wenn du mir ein Projekt verkaufen willst. Ich würde sagen, danke dir da draußen. Danke euch hier im Stadion und danke Michael, habe ich das schon gesagt?
Noch nicht, aber...
Danke Michael und dann bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut, genießt die Sonne und alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.